Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis dass die Zeit den Tod besiegt. H.P. Lovecraft.
Willkommen beim DLG Radio, dem Podcast der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des DLG Radio. Heute möchte ich, Jonas, einmal in die Welt der Cthulhuin Videospiele eintauchen. Und weil solche Gedanken zu zweit viel mehr Spaß machen als alleine, wir schon mal zusammen in einer Game Studies AG gesessen haben und sie im Bereich der Videospiele auch eine gewisse Expertise zu bieten hat, habe ich mir die liebe Rahel dazu geholt.
Hallo Jonas, schön hier zu sein. Mal auf der anderen Seite vom Mikro sozusagen.
Ja, wunderbar. Ich freue mich auch sehr, dass das geklappt hat. Wir wollen mal nach cthulhuiden Videospielen schauen und wenn man so beispielsweise bei Steam mal nach den Stichworten Lovecraft oder Cthulhu sucht, bekommt man direkt wirklich seitenweise Titel wie Cthulhu's Bedtime Stories, Tesla vs. Lovecraft oder Moons of Madness angezeigt. Was denkst du, warum funktionieren Videospiele und kosmischer Horror so gut zusammen? Scheinbar.
Tun sie nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, tun sie das nicht. Zumindest nicht auf den ersten Blick und zumindest nicht im Mainstream. Ich würde mal vorneweg sagen, zu vielen von den Titeln, die man findet, wenn man so auf Steam auf die Suche nach den Begriffen geht, wie du es beschrieben hast. Viele der Spiele, die dabei rauskommen, nutzen zwar das Schlagwort Lovecraft, aber das ist auch erstens eine Marketingstrategie, weil Lovecraft ist ein Name, der lässt sich sehr gut vermarkten. Da kann man sehr viele Spiele mitverkaufen, wenn man es denn richtig angeht. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal auf das Medium an sich schauen, was Videospiele häufig auszeichnet, ist kurzweilige Action. Während Lovecraft eben seinen kosmischen Horror hat, den er selber auch noch durch sehr langwierige Beschreibungen aufbaut. Bei ihm gibt es nun mal viele Figuren, die in einer Bibliothek sitzen und lesen. Das ist jetzt für ein Videospiel nicht unbedingt der allerbeste Stoff.
Das stimmt, ja.
Es ist halt historisch gesehen auch so, dass das narrative Potenzial von Computerspielen, also dass sie eine komplexe Erzählung wiedergeben können oder teilweise sogar dann auch einen Entscheidungsbaum einbauen, dass es unterschiedliche Enden gibt. Sowas gibt es alles noch gar nicht so lange, zumindest nicht auf dem hohen Niveau, wie wir es heute kennen.
Was andererseits Videospiele aber auch ganz massiv ausmacht, ist Atmosphäre. Und die sehe ich schon auch durchaus vorhanden und übertragbar.
Da hast du recht. Und das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt, zu dem ich kommen würde. Nämlich, ich würde immer sagen, Videospiele und kosmischer Horror passen nicht zusammen, aber, denn genau diese Atmosphäre ist ein wichtiger Punkt. Und die funktioniert insbesondere immer dann, wenn wir Spieleentwickler haben, die sehr innovativ an ihr eigenes Medium herantreten. Also es gibt viele Spiele, die es eben doch möglich machen, den kosmischen Horror zu erleben, wenn sie denn innovativ genug in ihrem Ansatz sind. Und ich denke mal, da gibt es auch ein paar Titel, über die wir heute reden werden, die das ganz gut schaffen.
Ja, das auf jeden Fall. Also wenn ich noch überlege, warum das vielleicht doch auch gut miteinander funktionieren kann, ist, dass ich Videospiele oft als viel näher an Büchern sehe als an Filmen, was man vielleicht erstmal denken würde, so als audiovisuelles Medium. Aber von der Erzählstruktur her, auch wenn das jetzt auch eher neuere Entwicklungen sind, aber das ist ja das, was wir jetzt mittlerweile eben auch viel haben. Ich sehe mich da in der Immersion, die Spiele bieten und dadurch, dass man das Ganze selber noch auch irgendwo ein Stück weit mit Fantasie noch anreichert, bestimmte Dinge und Grenzen akzeptiert und hinnimmt, obwohl man sich selbst in diesem in dieser Welt bewegt. Ich sehe da eine große Annäherung an Literatur. Für mich läuft das ziemlich gut miteinander und wir haben da natürlich vielleicht auch die ein oder andere direkte Adaption von Lovecraft-Geschichten. Andererseits aber, ja, wie wir jetzt beide schon gesagt haben, sehr, sehr viel mit Atmosphäre. Was haben wir denn sonst so für Elemente, die vielleicht auftauchen? Lovecraftige Elemente, worüber reden wir da jetzt eigentlich in Bezug auf Videospiele?
Ich würde gerade noch mal auf den Punkt zurückkommen, den du gesagt hast, nämlich, dass für dich das Videospiel sehr viel auch vom Medium Literatur hat. Und ich glaube, da sagst du schon was ganz Wichtiges. Denn ganz oft haben wir die Angewohnheiten, ein Medium, immer wenn es neu auftaucht, also nicht, dass das Videospiel jetzt noch sonderlich neu ist, das ist auch schon über 50 Jahre alt, aber diese Medien erstmal mit denen, die vorangegangen sind, zu vergleichen. Das heißt, wir reden heute noch immer sehr häufig über das Videospiel mit den Mitteln, mit denen wir auch über Literatur und Film reden. Wobei ich aber sagen würde, dass das Videospiel inzwischen sein ganz eigenes Ding ist. Das nutzt sicherlich viele Erzählstrategien und Darstellungsstrategien und atmosphärische Strategien, all diese Dinge aus den anderen Medien. Aber es bringt nun mal auch seine ganz eigenen Möglichkeiten an den Tisch. Diesen Anschein von Interaktion. Das Spiel tut etwas und daraufhin muss ich als Spielerin etwas tun und daraufhin, je nachdem, was ich getan habe, tut das Spiel wieder etwas. Ich sage deswegen Anschein von Interaktion, weil die Möglichkeiten, die das Spiel mir gibt, sind alle vorprogrammiert. Es ist nicht so, als ob das Spiel sich in dem Moment selbst überlegt, was jetzt die richtige Reaktion auf meinen Spieler-Input wäre.
Davon sind wir noch ein bisschen entfernt.
Genau. Aber das ist ja etwas, was die Literatur zwar immer wieder versucht hat zu emulieren, hauptsächlich nachdem es Videospiele gegeben hat, durch so Sachen wie Choose Your Own Adventures Book, ne, die Books, also wie die Insel der tausend Gefahren und solche Dinge.
Ja, ja. Wobei es die auch schon relativ früh gab, oder? Also relativ früh. Auch es gab, glaube ich, schon einzelne Versionen oder Versuche in der Richtung um die Wende zum 20. Jahrhundert, glaube ich.
Das sicherlich würde mich nicht wundern, aber als die richtig beliebt geworden sind, da hat es schon Text-Adventures gegeben.
Klar, ja. Wenn wir über große Sachen reden, auf jeden Fall.
Von daher würde ich da gar nicht so sehr versuchen, das Video oder auch Computerspiel zu sehr immer durch die Mittel von Film und Literatur zu besprechen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was so die Lovecraftschen Elemente sind, die wir da finden. Das hängt, wenn du mich fragst, ein bisschen auch von den Spielgenres ab. Jetzt muss man sagen, im Bereich von Spielen wird der Genrebegriff anders genutzt, als wir das aus Film und Literatur kennen. Ne, wenn wir im Filmbereich von Genre sprechen, dann meinen wir sowas wie Actionfilm, Horrorfilm, ein Thriller, ein Musical. Ne? Also das verbinden wir sehr viel mit erzählerischen Konventionen, nicht nur, aber viel. Währenddessen im Spielbereich bedeutet Genre die Spielmechanik, die Art, wie ich das Spiel spiele. Das heißt, Spielgenres wären der Shooter, Echtzeitstrategie, Role-Playing-Game oder eben auch Text-Adventure.
Die natürlich auch immer so ein bisschen ja die Erzählung und die Art der Erzählung mit beeinflussen. Völlig klar, wie wird so eine Geschichte gerade präsentiert und was für Möglichkeiten gibt es da. Aber die grundlegende Unterscheidung dreht sich da schon eher ums System und um die Art des Spiels. Ja.
Genau. Oder auch beispielsweise, wie Dinge visuell dargestellt werden. Das ist nämlich jetzt genau der Punkt, bei dem ich gerne anfangen würde. Mhm. Wenn man historisch das betrachtet, dann hat es eine Zeit gegeben, wo Text-Adventures ein wichtiges Spielgenre waren, weil die auch relativ einfach umzusetzen waren. Sprich, der Computer gibt mir einen Text aus, der erzählt mir eine Geschichte, die ist vorgeschrieben und dann kommen immer wieder Punkte, wo ich als Spielerin eine Eingabe machen muss. Sowas wie hebe Stein auf oder geh nach Westen. Das war immer ein bisschen tricky, weil dieser sogenannte Parser, der meine Eingaben, die ich eintippe, interpretieren muss, in der Regel sehr begrenzt war. Das heißt, es gab schon ein Problem, wenn ich sowas getippt habe, wie statt hebe Stein auf, hebe Gehstein auf, beispielsweise, also wo schon kleine begriffliche Unterschiede den Parser an seine Grenzen bringen konnte.
Kann halt nur auf bestimmte, also auf festgelegte Eingaben reagieren.
Genau,
ne?
Ja. Genau. Aber trotzdem war das eine Zeit lang ein sehr wichtiges Spielgenre, weil eben da, das ist ein bisschen wie eben dieses Choose Your Own Adventure Beispiel. Ich kriege immer noch einen Text als Geschichte, also selten mit Visualisierung, die kam viel, viel später erst. Mhm. Aber ich kann diese Geschichte nun für mein Empfinden ein Stück weit selber steuern. Also ich gebe meine Befehle ein und schreite dadurch in der Erzählung voran. Meistens läuft in diesen Text-Adventures im Hintergrund übrigens auch eine Art Uhr. Also alles, was ich eintippe, ist quasi ein Spielzug. Und mit jedem Spielzug schreitet die Zeit voran. Also gewisse Probleme kann ich vielleicht nur in einer begrenzten Anzahl von Zügen lösen. Wie es gibt ein Spiel namens Anchorhead, ein Lovecraftsches Text-Adventure, ein sehr gutes, muss man sagen. Da kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch zu. Da spiele ich eine Frau Und eines Morgens geht mein Ehemann duschen und ich habe die Zeit, während er unter der Dusche steht, um seine Klamotten zu untersuchen, ob ich in den Hosentaschen irgendwas Verdächtiges finde und so. Mhm. Und quasi jeder Spielzug hier ist, na, guck dir die Hosentasche an, guck mal in seine Manteltasche. Das sind alles einzelne Spielzüge und ich habe nur begrenzt viele Züge, weil der steht halt nicht ewig unter der Dusche.
Ja.
Und wenn ich in der Zeit nichts gefunden habe, dann habe ich halt nichts gefunden. Die Szene kommt auch nicht wieder, die ist dann vorbei.
Mhm. Ja, sehr spannend. Ich bin selbst nicht so bei den Text-Adventures drin, aber was ich mir da auch als ein spannendes Element vorstelle, ist als Spieler überhaupt erstmal die Befehle rauszufriemeln und mir zu erschließen, welche Befehle funktionieren, welche nicht. Heute ist es natürlich ein bisschen einfacher, weil es dazu wahrscheinlich ewig lange Listen im Netz gibt, beziehungsweise ewig lang werden sie ja wahrscheinlich nicht sein aufgrund der Begrenzung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Möglichkeiten, die Befehle gar nicht unbedingt mitgeliefert wurden, sondern dass man da auch einfach vorgesessen hat, um zu schauen, was funktioniert jetzt eigentlich hier. Und das ist dann ja nochmal ein eigener Anreiz. Es hat ja auch was von einer Nachforschung, von einem sich vertiefen in das Ding und vielleicht sogar ein bisschen drüber wahnsinnig werden, dass man denkt, es müsste doch jetzt eigentlich funktionieren, aber warum macht es das jetzt nicht?
Das ist sicherlich so. Man muss auch sagen, dass, glaube ich, genau an diesem Parser sind viele Leute gescheitert. Für viele Leute ist dieses Spielgenre nichts, abgesehen davon, dass es heute auch ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Ne? Mhm. Was noch dazu kommt, ist, muss man ganz ehrlich sagen, die meisten Text-Adventures sind englischsprachig. Das heißt, man muss oder auch musste damals während der Zeit, also wir reden hier von den 70er, 80ern, noch ein bisschen die 90er, da musste man auch einfach gut genug, firm genug im Englischen sein, um sie überhaupt spielen und erleben zu können.
Ja.
Um mal zwei Beispiele zu nennen, um das jetzt mal so ein bisschen zu verorten, worüber wir hier reden. Es gibt zwei relativ bekannte Lovecraftsche Text-Adventures. Mhm. Das ist einmal The Lurking Horror von 1987 von Infocom. Und dann das meiner Meinung nach viel wichtigere, viel bessere, viel aufregendere Spiel Anchorhead von 1998. Das Michael Gentry selbst veröffentlicht hat. Also es hängt an keinem Studio dran. Er hat es auch später noch mal aufgelegt. Also das kann man auch heute immer noch spielen.
Ja, ja.
Über GOG, über Steam. Der hat ein bisschen den Text glatt gezogen und hier und da Bilder hinzugefügt. Allerdings eher so atmosphärische Bilder, die einzelne Szenen untermalen. Es ist immer noch nach wie vor ein Text-Adventure. Das heißt, der Schwerpunkt liegt immer noch darauf, dass man Text liest.
Ja, ich glaube, dass so eine zentrale Mechanik zu verändern, also das Spiel besteht ja daraus, das wäre, hätte, glaube ich, nicht gut funktioniert, zumindest nicht unter dem Namen dann, weil Leute haben dann ja auch eine entsprechende Erwartung daran. Und wenn man Anchorhead spielen möchte, dann möchte man eben ein Text-Adventure spielen.
Wer Lovecrafts Geschichten ein bisschen kennt, der wird sich in Anchorhead sofort zurechtfinden. Also man spielt, wie gesagt, diese Frau, die mit ihrem Ehemann in ein kleines, verschlafenes Küstenstädtchen zieht, wo sie ein Erbe antreten. Und dann stellen sie sehr bald fest, dass aber alle Einwohner dieser Stadt ein bisschen seltsam sind. Es gibt einen geheimnisvollen Leuchtturm, in dem unheimliche Dinge passieren. Also man erkennt sehr schnell einfach diese Mechanismen und Storyabläufe, die wir auch bei Lovecraft haben, wieder.
Abgesehen davon, dass man hier eine Frau spielt.
Das ist auch sehr bemerkenswert.
Das wollte ich jetzt auch mal noch angemerkt haben.
Übrigens, wer selber den Zugang zu Text-Adventures nicht mehr findet, nicht die Zeit hat oder einfach auch nicht sich daran begeben will, um da an der Stelle ein bisschen Schleichwerbung zu machen, es gibt beim Retro-Games-Podcast Stay Forever eine Let's-Play-Folge von eben diesem Text-Adventure, wo sie in 12 oder 13 Stunden, also sie haben es in mehreren Sitzungen aufgenommen, aber es gibt sozusagen einen Cut, wo sie es alles zusammengeschnitten haben, wo sie dieses Spiel durchspielen. Das ist eine ganz angenehme Art und Weise, finde ich, die Handlung vom Spiel und die Spielweise nachzuvollziehen, ohne sich selbst dran begeben zu müssen.
Gerade bei einem Text-Adventure funktioniert das im Podcast-Format wahrscheinlich noch besonders
gut. Das funktioniert sehr gut, ja. Genau, aber warum gehe ich so viel auf Text-Adventures ein? Naja, die haben einen ganz klaren Vorteil, der erstmal vermeintlich ein Nachteil ist. Aus heutiger Sicht würden wir sagen, Text-Adventures, die sind, wie eben schon gesagt, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Die entsprechen nicht mit den heutigen Gaming-Standards, weil sie nutzen ja keine Visualisierung.
Mhm.
Das ist aber für das, was Lovecraft schreibt, ehrlich gesagt ein Vorteil. Weil der ganze Punkt von vielen seiner Kreaturen ist ja, dass sie so nicht beschreiblich sind. Und wer sie sieht, wird sofort wahnsinnig. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem, was Filme haben. Das ist ein Problem, was Videospiele haben. Weil sie können streng genommen diese Kreaturen wie Cthulhu und Co. niemals visuell darstellen.
Ja, sie versuchen es immer und immer wieder. Aber ich vermute, dass das auch mit der Grund ist, warum wir einfach dann so viele Tentakel haben.
Ja, es wird halt auf was sehr Griffiges reduziert, was aber auch sehr früh dann irgendwann seinen Schrecken verloren hat. Text-Adventures können natürlich, genau wie Lovecraft es selber tut, mit Worten arbeiten, mit unheimlichen Beschreibungen, mit gewissen Adjektiven. Das heißt, die Stimmung, die Lovecraft erzeugt, die Atmosphäre, die du eben erwähnt hast, die ist in Text-Adventures ehrlich gesagt sehr gut umzusetzen.
Ja, ist ein interessanter Punkt.
Währenddessen, etwas später dann, so ab Mitte der 80er, kommen die Grafik-Adventures beziehungsweise insbesondere die Point-and-Click-Adventures auf. Ne, Point-and-Click-Adventures, das sind Spiele wie The Secret of Monkey Island von Lucasfilm Games, Maniac Mansion, viele der Sierra-Spiele aus der Zeit. Das ist ein Spielgenre, was sehr Story- und Rätsel-fokussiert ist. Also ähnlich wie Text-Adventures, die sind auch Story- und Rätsel-fokussiert, aber nicht Action-fokussiert. Point-and-Clicks sind das immer noch. Sie fügen nur dem Ganzen eben jetzt die visuelle Ebene hinzu. Sprich, ich habe eine bildliche Darstellung von Räumen beispielsweise und darin bewegt sich meine Figur. Die kann ich mit der Maus steuern. Dann kann ich Dinge anklicken. Ich kann sie mir angucken. Ich kann sie hochnehmen. Ich kann sie mit anderen Gegenständen vielleicht kombinieren. Und dadurch muss ich dann eben gewisse Rätsel lösen, um in der Erzählung voranzuschreiten. Und auch die Point-and-Click-Adventures haben sich irgendwann an Lovecraft versucht. Da gibt es beispielsweise zwei recht bekannte Titel. Mhm. Beide aus dem Hause Infogramm. Nämlich einmal von 1993, Shadow of the Comet. Mhm. Was ehrlich gesagt einfach eine Adaption von oder eine leicht abgewandelte Adaption von Schatten über Innsmouth ist.
Mhm, ja.
Und dieses Spiel hat dann einen Nachfolger gekriegt, zwei Jahre später, also 1995, Prisoner of Ice, was irgendwo auch eine lose Adaption von Berge des Wahnsinns ist.
Mhm. Klingt schon ein wenig an, ja.
Ich mag beide dieser Spiele, wenn man ganz ehrlich ist, aus nostalgischen Gründen, weil ich würde sagen, nach heutigen Standards sind sie nur noch begrenzt gut. Also sie haben so Dinge wie eine hakelige Steuerung und die Rätsel sind teilweise etwas, etwas nicht ganz so überzeugend.
Okay.
Und was natürlich ein großes Problem ist, das sind Spiele, die dann diesen kosmischen Horror darstellen. Was bei Shadow of the Comet dazu führt, dass ich irgendwann durch ein Höhlensystem laufe und ich werde von so einem schleimigen Blob verfolgt. Und es ist halt immer noch genau das. Es ist ein schleimiger Blob. Mhm. Der verliert sehr schnell seinen Schrecken, wenn er den denn überhaupt jemals aufgebaut hat.
Ja, das kann ich verstehen. Da sieht man dann relativ schnell, was versucht wurde darzustellen und wie es vielleicht auch noch versucht wurde, ein bisschen zu verschleiern. Aber da ist man dann schon sehr auf so einer Dekonstruktionsebene einfach, ne?
Genau. Wenn wir jetzt noch mal auf die Art und Weise des Spielens eingehen. Ich hatte ja eben gesagt, Videospiele zeichnen sich durch kurzweilige Action aus.
Das hatten wir bisher noch nicht so ganz, ja.
Genau. Ich habe jetzt gezielt mal mit zwei Genres angefangen, wo das eben nicht der Fall ist. Weil die so rätselfokussiert sind. Aber spätestens seit Alone in the Dark von 1992, auch wieder von Infogramm, kommen Action-Elemente hinzu.
Das sollte eigentlich eine direkte Adaption werden, ne?
Genau.
Oder zumindest Dinge sehr konkret aufgreifen, aber das hat dann irgendwie nicht so ganz funktioniert.
Ja, sie haben die Namensrechte nicht bekommen.
Mhm.
Weswegen dann quasi noch schnell auf den letzten Drücker die, sagen wir mal, die Seriennummern abgefeilt wurden.
Mhm.
Muss man sozusagen. Also man erkennt bei Alone in the Dark von Anfang bis Ende, dass das ein nicht nur ein Spiel des kosmischen Horrors, um es mal so ganz grob und etwas vage zu sagen, ist, sondern dass es ein Lovecraft-Spiel ist. Mit dem gruseligen, in Menschenhaut gebundenen Buch und seltsamen Zeichen und alles. Es ist von vorn bis hinten alles drin. Es wird nur nie eben Necronomicon genannt. Es fällt nie der Begriff Cthulhu, weil das alles Begrifflichkeiten sind, die sie am Ende noch wieder rausnehmen mussten.
Was man nicht darf, darf man halt nicht.
Ist übrigens bei Shadow of the Comet ähnlich gewesen. Deswegen spielt Shadow of the Comet nicht in Innsmouth, sondern in Illsmith.
Drei Hügel weiter sozusagen.
Genau, zwei Hügel weiter. Das ist genau da, wo es spielt. Auch da passieren seltsame Dinge. Bei Alone in the Dark, das ist ein Third-Person-Action-Adventure. Das heißt, wir steuern hier unsere Spielfigur, auch wieder aus der dritten Person, ähnlich wie wir das meistens in Point-and-Click-Adventures haben. Die Steuerung läuft hier schon über die Tastatur, nicht mehr über die Maus. Hm. Und ich habe jetzt eine Figur, die auch theoretisch kämpfen kann. Die schießen kann, die auf Dinge einknüppeln kann. Man muss sagen, das geht in dem Spiel sehr schleppend und die Steuerung ist sehr, sehr hakelig. Das macht aus heutiger Sicht überhaupt keinen Spaß mehr zu spielen. Und man muss natürlich sagen, wie gut passt das jetzt noch zu Lovecraft, wenn da auf einmal was durchs Fenster geflattert kommt und ich dresche einfach mal drauf ein.
Ja, dadurch, dass man natürlich mehr Bewegungsfreiheit hat, ja, sowohl beim Text-Adventure, dadurch, was man überhaupt nur eingeben kann, als auch beim Point-and-Click. Es ist ja sehr genau vorgegeben, was kann ich überhaupt anfassen und aufheben. Wenn du dich wirklich frei in einem Raum bewegst, dann sieht es natürlich anders aus. Was mich bei Gruselspielen generell ganz oft so aus dieser Immersion raushaut, ist, wenn ich rennen kann, in total unpassenden Momenten oder durch ein versehentliches Berühren von einer Taste irgendwie mit meiner Waffe durch die Gegend haue oder so, das holt mich dann total raus. Da gibt es auch Gegenbeispiele zu, die das sehr, sehr schön gelöst haben, aber das ist dann ein anderes Thema.
Fairerweise bei Alone in the Dark muss man sagen, es ist nicht so, als ob ich so das ganze Spiel lösen könnte, weil meine Spielfigur ist nicht overpowered, wie man das sagen würde. Also sie ist jetzt nicht übermächtig, sondern auch diese Spielfigur hält nur wenige Angriffe aus, bevor sie selber stirbt. Es gibt zahlreiche Beispiele von Action-Adventures, auch da Spiele, die sich diesen Lovecraft-Anstrich geben, wo aber dann die Figur, die ich steuere, eigentlich viel zu mächtig ist.
Hm.
Was dann überhaupt nicht mehr zu dieser Vorstellung passt, die wir ja bei Lovecraft haben, von der Mensch ist klein, der Mensch ist schwach.
Ja.
Und er kann eigentlich nur angesichts dieser ganzen großen Kreaturen wie Cthulhu kaputt und wahnsinnig werden.
Hm. Nur gleichzeitig müssen die Spiele die Figur ja auch irgendwie bis zum Ende der Geschichte bringen, die sie erzählen wollen. Und da fällt es dann natürlich oft darauf zurück, dass man sich ja den Weg dahin irgendwie erkämpft oder durch Gassen schleicht, in denen man eigentlich gesehen werden müsste oder ähnliches.
Das ist ganz lustig, dass du genau das jetzt gerade sagst, weil es hat 2002 ein sehr, wie ich finde, sehr spannendes Spiel für den GameCube gegeben, nämlich Eternal Darkness, Sanity's Requiem. Und das ist nochmal so ein Action-Adventure, was das ganz gut umsetzt, weil das besteht aus vielen verschiedenen Versatzstücken.
Mhm.
Es gibt quasi eine Rahmenhandlung, wo ich eine Protagonistin namens Alex Roivers spiele. Mein Großvater ist gestorben, das heißt, ich fahre zu seinem Anwesen und möchte herausfinden, was da passiert ist.
Ja.
Und was dann passiert ist, dass Alex Roivers sehr viel liest. Aber das, was sie liest, wird dann in einzelnen Spielkapiteln dargestellt.
Ah, okay. Das heißt, ist ein cooler Ansatz.
Das ist ein cooler Ansatz, weil ich habe immer noch dieses Phänomen von, ja, der Lovecraftsche Protagonist sitzt erstmal viel in der Bibliothek und liest. Das habe ich in dem Spiel. Und diese einzelnen Segmente, die wir dann spielen, die spielen zum einen überall in der Menschheitsgeschichte, an ganz verschiedenen Orten, zu ganz verschiedenen Zeiten. Und keiner dieser Charaktere schafft es letztlich.
Mhm. Ja.
Denen passieren allen nur schlimme Dinge. Das heißt, da haben wir auch nicht das Problem, wie du es gerade beschrieben hast, dass die Charaktere irgendwie bis zum Ende getragen werden müssen.
Mhm.
Und was wir auch haben, ist, dass sich Stück für Stück erst die Handlung daraus zusammenbaut. Das ist also wieder so ein Puzzle, was ich lösen muss, wo ich selber erstmal interpretieren muss, was geht denn da vor sich.
Mhm.
Und jetzt, was noch die absolute Krönung bei dem Spiel ist, das Spiel bewegt sich auch auf der Metaebene.
Mhm.
Es versucht quasi den Wahnsinn nicht nur für Alex Roivers darzustellen, sondern auch für mich als Spielerin.
Mhm.
Und das tut es, indem also je mehr ich irgendwelchen grausigen Kreaturen begegne, desto verrückter werden meine Figuren.
Ja.
Und je verrückter ich bin, desto mehr kommt es zu Glitches im Spiel, zu Spielfehlern.
Mhm.
Dass beispielsweise Spielfiguren auf einmal halb in einer Wand stehen. Oder dass sie plötzlich einfach platzen auch. Oder dass eine Fehlermeldung aufploppt, dass der Spielstand nicht gefunden werden konnte. Und so weiter und so fort. Also alles Dinge, die mir irgendwann auch sogar suggerieren, dass meine Spielkonsole kaputt ist.
Mhm. Ach, sehr schön, ja. Das passt jetzt super da rein, was ich gerade gedacht habe, als du davon erzählt hast, von diesem Prinzip. dass man sich da ja mit der, also noch viel, viel stärker mit der Protagonistin identifiziert, als das in einem, ja, ich sag jetzt mal, durchschnittlichen Adventure irgendwie der Fall ist, weil sowohl die Protagonistin, die ja liest, als auch wir als Spielende, die diese Geschichten spielen, wir sind im Prinzip in derselben Situation. Und durch diese Glitches und den zunehmenden Wahnsinn, der dann scheinbar eben auch auf die eigene Konsole übergeht, wird das dann nochmal massiv verstärkt. Dadurch werde ich ja nochmal auf eine ganz andere Weise in dieses Spiel eingebunden und habe dann auch tatsächlich eine Wahnsinnserfahrung und etwas, das mit der Realität spielt, die ich da glaube, vor mir zu haben. In dem Fall der Realität meiner Spielekonsole, die in meinem gemütlichen Wohnzimmer steht. Und dadurch kommt dann dieses Grauen, dieser Horror kommt natürlich nochmal ganz, ganz anders in mein Leben und an mich heran, als wenn ich jetzt einfach nur ein Spiel auf dem Bildschirm spiele, was noch so immersiv sein kann. Aber das geht nochmal anders an mich heran. Ja. Und ich glaube, jeder, der irgendwie mal eine Spielekonsole besessen hat, kennt diesen Panikmoment, wenn man denkt, oh mein Gott, jetzt ist das
jetzt ist vorbei.
300, 400 Mark oder Euro Gerät gehimmelt und das war's jetzt.
Ja.
Das ist echt Horror.
Ein schmerzhafter Moment.
Absolut.
Eternal Darkness ist auch einfach ein sehr schönes Beispiel, wo Videospiele eben mal ihr ganz eigenes Medium für diesen kosmischen Horror genutzt haben. Weil sie eben dieses Erleben von dem Horror nicht nur in der Handlung drin haben oder nicht nur in der Art, wie sie sie darstellen, ob jetzt über die visuelle Ebene oder auch vielleicht, wie sich das Spiel anhört, sondern da wird die Spielmechanik direkt mit eingebunden. Das ist etwas, das können nur Videospiele.
Mhm.
Das ist dann eben auch einer dieser innovativen Ansätze, die ich ganz am Anfang von der Folge meinte.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das super spannend. Ich mag das generell sehr, wenn Spiele sowas machen und eben auch damit spielen, wie sie gehandhabt werden, was da passiert. Und wie gesagt, ich finde, es geht nochmal ganz anders an mich ran, als wenn es in großen Anführungszeichen nur das Spiel selbst ist. Es geht über das Spiel hinaus. Aber ich habe so das Gefühl, so langsam bewegen wir uns auch in einen Bereich, wo wir über größere und teilweise auch monetär erfolgreichere Spiele reden. Ich weiß nicht, wie es da bei dem GameCube aussah. Da ist es ja schon eher eine begrenzte, also eine zugeschnittenere Konsole. Ich vermute, dass das Spiel da auch schon eine entsprechend hohe Auflage hatte.
Es war finanziell nicht der Riesenhit.
Es
hat sich eher zu einem Kulttitel entwickelt.
Mhm. Aber was mir gerade noch eingefallen ist, als ich so sagte, dass man durch irgendwelche Gassen schleicht, ich war dann ganz schnell bei einem sehr ästhetischen Spiel, wie ich finde, nämlich bei Bloodborne.
Oh ja, das ist eins meiner Lieblingsspiele.
Ja, perfekt. Also das finde ich nämlich auch, also ich muss gestehen, Bloodborne habe ich bisher nicht so weit geschafft, weil an dem Punkt ja meine Frustrationstoleranz nicht so hoch war. Ich habe auch Dark Souls nie weit gespielt. Das war dann irgendwie nicht so meins, aber die Ästhetik, oh mein Gott, die haut mich nach wie vor immer um. Und auch wenn ich immer spätestens am zweiten Boss scheitere, durch die Straßen da zu laufen, ist schon verdammt gut anzusehen. Hübsch ist das falsche Wort.
Ja, was ist Bloodborne? Bloodborne ist vor allem erstmal Teil eines Phänomens. Videospiele waren früher sehr schwierig, muss man so zu sagen. Also ich denke hier an so Titel wie Final Fantasy VII und Co.
Hm.
Das waren Spiele, wo man sehr viel Zeit investiert hat, wo man sehr viel per Trial and Error einfach ausprobiert hat, wo man sich in den gleichen Bosskampf immer und immer und immer wieder begeben hat.
Ja.
Irgendwann mit der Zeit sind Computerspiele oder Videospiele leichter geworden. Sie sind niedrigschwelliger geworden, um auch einfach mehr Leuten den Zugang zu ermöglichen, was zwangsweise dazu geführt hat, dass es irgendwann eben auch eine Art Gegenbewegung gegeben hat, dass gewisse Spiele wieder zielschwieriger gemacht worden sind. Und heute gibt es einen Spieleentwickler, den man da besonders für kennt, nämlich From Software. Die haben da mal mit einem Spiel namens Demon's Souls angefangen, dann haben sie Dark Souls gemacht und 2015 kam dann eben das von dir besprochene Bloodborne. Das sind alles Spiele, die sind sehr, sehr schwierig. Da kann mich der erste Gegner, der mir begegnet, kann mich ohne Probleme lang machen. Und das kann er auch später im Spiel immer noch. Mhm. Das heißt, es ist ein Spiel, wo ich einfach mit sehr viel Konzentration dabei sein muss, mit sehr viel Geschick. Und die Bosskämpfe sind dann dementsprechend noch mal eine Nummer für sich.
Ja.
Bei Bloodborne ist es so, ich könnte dir gar nicht sagen, wie ich die Handlung davon beschreiben soll, weil es ist fast schon verträumt, dystopisch, eine skurrile Dimension, Realität, in der wir uns da bewegen. Angesiedelt ist das Ganze auf jeden Fall in der Stadt Yharnam. Eine wunderschöne Stadt, wie du schon sagst. Sie ist schön. Sie ist nur eben inzwischen in einem Verfallszustand. Also wir reden hier von so einer viktorianischen Ästhetik.
Ja.
Und die Leute in dieser Stadt werden nach und nach alle wahnsinnig. Zu dem Zeitpunkt, wo wir in das Spiel einsteigen, als ein namenloser Hunter, also als ein namenloser Jäger, der die ganzen Monster, die da rumlaufen soll, erlegen soll, da begegnen uns nur noch ganz, ganz wenige Stadtbewohner, die überhaupt noch bei halbwegs gesundem Verstand sind.
Und die irgendwie auch nur ansprechbar wären.
Genau. Und auch das ist ein Spiel, wo die Zeit verläuft über verschiedene Mondphasen und später ist einfach niemand mehr übrig. Und es wird auch immer wieder angedeutet, dass auch wir als Jäger irgendwann wahnsinnig werden werden. Und das hat alles irgendwas mit so einem Blut zu tun, mit einem alten Blut, wie das immer genannt wird. Und wie wir uns aus dem Spiel herauslesen können, das erzählt nämlich keine kohärente Geschichte, sondern ich finde überall kleine Hinweise, die ich wieder wie ein Puzzle zusammenbauen muss.
Mhm.
Dieses Blut, wovon die Rede ist, das wurde für medizinische Zwecke genutzt und stammt von sehr, sehr alten, gottgleichen Wesen, die irgendwann mal unter der Stadt entdeckt wurden.
Ja.
Das heißt, auch da haben wir so ein Spiel, was niemals irgendwelche Lovecraftschen Begriffe nutzt. Das hat alles andere Namen.
Mhm.
Aber die Idee erkennen wir sehr schnell wieder.
Ja, sehr, sehr klare Motive an der Stelle.
Genau. Und ja, doch, ich würde sagen, es ist ein sehr schönes Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Doch, also wenn wir da auf dem Ästhetik-Trip unterwegs sind, es sieht einfach toll aus. Es ist super, sich da zu bewegen. Das mache ich auch immer wieder gerne, auch wenn ich dann eine Stunde später frustriert ausmache. Ja, wir haben ja gerade im Zuge von Bloodborne auch drüber geredet, dass es so Tendenzen gibt, auch wieder ein bisschen ja zurück zu früherer Situation zu kommen. Im Fall von Bloodborne waren es dann eher die Schwierigkeit, die da wieder evoziert werden soll. Aber es gibt ja auch immer wieder dann eher kleinere Spiele, die auf eine sehr reduzierte Grafik und eben auch auf ältere Spielweisen wieder zurückgehen. Da habe ich für mich auf der Liste noch stehen World of Horror.
Oh ja.
Was jetzt vor gar nicht ganz so langer Zeit dann erschienen ist.
Tolles Spiel.
Magst du dazu ein paar Sätze sagen?
Sehr, sehr gerne. Mag ich auch sehr gerne. Du nennst heute nur tolle Spiele, Jonas.
Tja. Das sind teilweise entweder Spiele, die ich, wie Bloodborne auch schon mal öfter ausprobiert habe, oder die auch noch ganz weit oben auf meiner Liste stehen. Wie jetzt eben World of Horror. Von daher bin ich besonders gespannt, was du dazu sagen wirst.
Ja, World of Horror, entwickelt von Pavel Kosminski. Es ist offiziell, das habe ich erst über dich erfahren, 2023 erschienen, weil ich spiele das über Steam schon seit mehreren Jahren im Early Access. Das ist ein One-Bit-Spiel, sprich, das kennt nur zwei Farben. Ich kann im Spiel aber einstellen, welche zwei Farben das sein sollen. Und es ist sehr stark inspiriert von den Erzählungen Lovecrafts und den Mangas, insbesondere auf visueller Ebene, den Mangas von Junji Ito.
Mhm. Die auch sehr zu empfehlen sind.
Die sehr zu empfehlen sind, genau. Ja, und worum geht's da? Also, ich spiele eine Figur, die in ihrer japanischen Heimatstadt seltsame, mysteriöse Fälle untersucht, während die Stadt selbst immer weiter dem Wahnsinn verfällt. Also pro Spieldurchlauf gibt es in meiner Stadt, ich glaube, es sind 5 Fälle, die ich lösen muss. Und wenn ich die alle gelöst habe, ohne zu sterben, was schon gar nicht so einfach ist, dann kann ich mich in einen Leuchtturm der Stadt begeben und da passiert dann quasi noch ein 6. Event. ohne jetzt zu viel vorgreifen zu wollen. Spielerisch, was passiert da? Ich gehe also zu diesen Orten hin, indem ich sie auf einer Karte auswähle und dann kann ich quasi mir verschiedene Räume oder auch Orte innerhalb der Region anschauen und da Untersuchungen durchführen. Es gibt viele Zufallsbegegnungen, wo mir auf einmal also Monster begegnen. Das sind dann ganz oft eben durch Lovecraft inspirierte Monster oder welche, die durch japanische Urban Legends inspiriert sind. Und wenn ich in so einer Kampfsituation bin, dann ist es eben ein rundenbasierter Kampf. Ich mache einen Spielzug, das Monster macht einen Spielzug, so lange bis einer tot ist. Und sehr häufig bin ich das nun mal selber. Es ist also auch nicht unbedingt ein einfaches Spiel. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo man es gut genug verstanden hat, um eben diesen Kämpfen entweder aus dem Weg zu gehen oder sie gut zu überstehen.
Aber auch das ist dann sehr ursprünglich, was die was die Geschichten angeht, auf die es sich dann bezieht. Ne? Wenn du halt gegen große Mächte und alte Mächte und kosmische Mächte stehst, dann hast du als Mensch eben tendenziell nicht so viel Chancen. Außer du bist eben wirklich gewieft oder hast das Glück, das schon ein paar Mal gemacht zu haben. Was wir ja in der Regel nur als Leute machen können, die das Spiel eben neu starten. Und die Protagonisten, haben dieses Glück in der Regel nicht.
Ich muss sagen, dass mir persönlich auch einfach diese Retro-Ästhetik und Retro-Spielweise sehr gut gefällt. World of Horror ist Teil von einem Indie-Trend, den wir aktuell haben. Der ist durch die Veröffentlichungspolitik von dieser Spieleplattform Steam befeuert worden. Mhm. Weil Steam macht es einfach Spieleentwicklern leichter, also insbesondere auch Leuten, die alleine entwickeln oder die in sehr, sehr kleinen Studios entwickeln, ihre Spiele zu veröffentlichen. Das heißt, dadurch hat es einen Independent-Trend gegeben, wo wir nicht nur die großen Titel von Studios wie eben From Software und Electronic Arts und Ubisoft haben, sondern von kleinen Studios. Und das finde ich gerade für den Kontext unserer Folge hier so wichtig, weil es diese Independent-Entwickler sind, die ganz oft die innovativsten Ansätze haben. Denn die haben meistens für ihre Spiele nicht viel Geld. Die können ihre Probleme nicht einfach mit Geld lösen, sondern die müssen wirklich klug drüber nachdenken, wie sie die Effekte, die sie erzeugen wollen, mit sehr begrenzten Mitteln umsetzen. Mhm. Das ist oftmals der bessere Weg, meiner Meinung nach, der bessere Weg für so ein Lovecraftsches Videospiel.
Ja, das sieht man ja auch immer wieder. Das ist ja letzten Endes der Weg, der auch eben zu sehr viel Kreativität führt.
Ja, es gibt noch ein anderes Spiel aus dem gleichen Jahr, was ich in dem Zug auch erwähnen würde, ohne da jetzt zu viel drauf eingehen zu wollen. Nämlich ist das eine direkte Lovecraft-Adaption. Da haben wir bisher noch gar nicht drüber geredet. Mhm. Weil man ja auch meinen würde, ja, was macht das denn für einen Spaß? Ich kenne den Text ja schon, ich kenne die Kurzgeschichte schon. Toll, jetzt kann ich sie nachspielen. Mhm. Gibt mir nichts. Das ist ein Spiel, was da doch noch mal neue Sachen hinzufügen vermag. Nämlich ist das Dreams in the Witch House von Atombrain Games. Mhm. Das ist ein Point-and-Click-Adventure in Pixel-Optik. Ich finde, es sieht sehr hübsch aus. Und das hat auch wieder so einen innovativen Ansatz, nämlich einen, der für das Spielgenre von Point-and-Click-Adventures absolut ungewöhnlich ist. Man könnte schon fast sagen, frech ist. Das Spiel hat ein Echtzeitelement.
Ah ja.
Das heißt, ich kann nicht einfach beliebig lang an Rätseln rumrätseln, sondern mein Charakter kriegt irgendwann Hunger oder er wird müde. Es fängt ein neuer Tag an. Und das passt ja zu dieser Vorlage von Träume im Hexenhaus sehr gut. Weil das ist eine Kurzgeschichte von Lovecraft, die immer, die von der ersten Seite an sich auf einen bestimmten Tag hinarbeitet, nämlich auf die Walpurgisnacht. Da werden schlimme Dinge passieren.
Ja.
Und durch dieses Echtzeitelement haben wir hier ein Retro-Point-and-Click-Adventure, was das eben auch wieder hinkriegt, diese Bedrohung zu erzeugen. Doch, hier tickt eine Uhr.
Ja, die tickende Uhr ist da, glaube ich, schon echt relevant, also zumindest bei solchen Spielen. Es gibt da natürlich auch welche, die es über eine sehr andere Schiene auch schaffen. Da würde ich gleich noch was zu sagen. Da können wir auch direkt bei den Adaptionen bleiben. Nämlich, was ich neulich noch gespielt habe, war das Spiel Dagon.
Oh.
Das ist eben auch eine direkte Adaption der entsprechenden Lovecraft-Geschichte. Und was das Spiel macht, ist, es geht mit sehr viel Ruhe an die Sache dran. Es besteht zum allergrößten Teil aus dem Text der Geschichte. Es bietet aus einer Ego-Perspektive den Protagonisten, der diese Geschichte eben auch erzählt. Und es ist sehr begrenzt. Wir haben da im Prinzip immer eine Szene, die geboten wird. Und ich weiß schon gar nicht, ob ich es als Point-and-Click überhaupt noch bezeichnen würde. Ja, das ist das System, nach dem es funktioniert, in einer 3D-Szenerie. Mhm. Aber es ist sehr, sehr begrenzt in den Möglichkeiten. Wir haben halt eine Möglichkeit zu klicken, um die Geschichte weiterzuführen und erzählt zu bekommen. Erzählt und eben untertitelt. Und die Szenerie bewegt sich ein bisschen, mal mehr, mal weniger. Hier raschelt mal ein Vorhang oder es klopft was an die Tür oder so. Und dann gibt es versteckt eben noch so ein paar Nebeninfos, die den erzählerischen Rahmen der Geschichte bieten und so. Die muss man aber nicht mitnehmen. Man kann sich auch einfach nur wunderbar die Geschichte so geben. Und was das eben auch noch sehr schön hat, das hat einen VR-Modus. Also man kann das eben in einer VR-Brille auch spielen und dann eben selbst als dieser Protagonist in der Umgebung stehen, in der Landschaft stehen, in seinem Zimmer vor dem Schreibtisch stehen. Ich selbst habe es leider nicht zum Laufen gekriegt mit meiner Brille. Das liegt aber, glaube ich, an der Brille, die ich besitze. Ich habe es dann eben doch am Bildschirm gespielt. Ich stelle mir auch vor, dass das in VR schon ziemlich cool und beeindruckend ist. Und wir sind immer in eine Szene gestellt. Wir können letzten Endes auch nicht laufen, aber wir können viel gucken. Wir haben viel Zeit. Es ist sehr, sehr ruhig. Da haben wir nämlich eben gerade nicht die tickende Uhr. Aber durch die sehr beschränkten Handlungsmöglichkeiten kommt natürlich auch so diese Ohnmacht der Geschichte noch mit raus. Und man wird natürlich, wenn man auf diesem Stück Land ankommt, das sich da plötzlich aus dem Meer erhebt, wird man getrieben in eine bestimmte Richtung und bekommt dann da alles mit. Das war auch ein sehr schönes Spiel. Ich habe so etwa eine Stunde dran gesessen. Das hat diese Adaption einfach ganz gut gemacht. Klar, wir haben da auch dann die Dinge, die auf diesem Stück Land auf dem Boden rumliegen. Ja, das waren halt größtenteils jetzt irgendwelche Tintenfische, die sich bewegt haben. Aber dadurch, dass das so reduziert ist und die letzten Endes immer dieselben, auch schnell sich wiederholenden Bewegungen haben, wird es doch auch einfach unangenehm. Und wenn man sich ein bisschen drauf einlässt, dann bringt gerade das, diese Reduziertheit an dem Punkt, die Geschichte, finde ich, ziemlich gut rüber. Und das fand ich auch sehr spannend. Das war ein spannendes Erlebnis und irgendwann möchte ich das gerne auch nochmal in VR spielen.
Das stelle ich mir auch sehr spannend vor. Ich muss gestehen, ich habe es nicht gespielt. Es gibt 3, 4 Lovecraft-Spiele, die VR-kompatibel sind. Mir fehlt da leider das Equipment zu, auch wenn ich das sehr gerne spielen würde.
Ja, ich habe halt eine recht alte Brille, von daher vermute ich, dass es da einfach mit der Kompatibilität nicht mehr ganz so gegeben war, dass ich die irgendwie mit Steam zusammen habe laufen lassen. Ja. Ich habe dann in einem virtuellen Raum gestanden und im virtuellen Raum vor mir einen Bildschirm gehabt, wo ich mir dachte, okay, dann kann ich mich auch einfach direkt an meinen Schreibtisch setzen und einfach das Licht ausmachen.
Aber ich glaube, gerade mit dieser Tatsache im Hinterkopf, dass es für VR gedacht ist, ist es schon ganz gut, dass es so reduziert ist, weil das Schöne bei VR ist ja, dein Hirn glaubt's dir.
Genau.
Wer das noch nie ausprobiert hat, ich kann das nur empfehlen, einfach um mal drüber zu staunen, wie leicht es ist, dem Hirn zu verkaufen. Doch, du stehst hier gerade in einer magischen Zauberhütte. Mhm. Oder eben auf einer Insel, die nicht da sein sollte. Und das führt sehr schnell auch zu einer kompletten Reizüberflutung. Mhm. Deswegen ist das, also ich verstehe, warum das Spiel so reduziert ist und ich glaube, dass das auf jeden Fall die Atmosphäre nur noch dichter macht.
Ja, ich denke auch, dass das funktioniert an der Stelle einfach gut. Auch gerade für diese Geschichte funktioniert das wirklich sehr schön. Wenn wir jetzt bei Dagon waren, was ja auch zu großen Teilen auf dem Meer spielt, im Wasser und auch auf einem Boot, wir hatten schon andere Elemente, die immer wieder aufgetaucht sind, die Stadt, die dem Wahnsinn verfällt, Leuchttürme waren viel, viel häufiger in der Episode präsent, als ich gedacht hätte im Vorfeld. aber da kommen wir dann nicht so ganz drum herum, auch über ein anderes, relativ neues Spiel zu reden, nämlich Dredge. Das ist auch im vergangenen Jahr erschienen und verkauft sich erstmal als ein Angelspiel. Das hat so einen Comic-Style und man schippert mit seinem Bötchen über verschiedene Inseln und angelt. Aber währenddessen kriegt man irgendwie auch immer so ein bisschen mit, dass da Dinge nicht so ganz stimmen. Die Leute in den Städten, in denen man sich da bewegt, sind bisweilen ein bisschen seltsam. Man soll nachts nicht rausfahren, weil dann irgendwie ein seltsamer Nebel aufzieht und da noch ganz andere Fische unterwegs sind, denen man vielleicht nicht so begegnen möchte und die dann eher vielleicht nach Menschen fischen, um sich ihren Hunger zu stillen. Und da kommen so verschiedene Elemente mit rein, die eher bei Lovecraft auch einfach sehr stark sind. Das Meer, die See, Lebewesen und auch da in dem Spiel wird man selbst von verschiedenen Mechaniken dann auch immer weiter in den Wahnsinn getrieben, wenn man da nicht ganz massiv gegensteuert.
Es ist ja schon herrlich. Ich meine, ich glaube, wir haben jetzt die Rubrik absurde Cthulhuide Spiele erreicht.
So ein bisschen schon, ja.
Und bei Dredge, es funktioniert irgendwie, ne? Wir haben Lovecraft, wir haben Angeln und wir haben Story. Mhm. Und irgendwie werden alle diese drei Dinge zusammengeworfen und es scheint zu funktionieren. Ich muss gestehen, auch das ist ein Spiel, was ich bisher noch nicht gespielt habe.
Ich habe es selber auch nicht gespielt tatsächlich, aber ich habe das ein oder andere von gehört und mir ein bisschen was dazu angeschaut. Und es sieht wirklich lustig aus, obwohl ich nie gesagt hätte, dass Angelspiele so ein Ding für mich sind.
Ich liebe Angelspiele. Also man muss jetzt... Das hört sich seltsam an. Also Angeln gibt mir nichts, wirklich überhaupt nichts. Ich würde niemals denken, ach Mensch, jetzt fahre ich irgendwo hin, stell mich auf ein Boot und angel oder so. Nee, nee. Mhm. Aber Angeln in Spielen ist was ganz, ganz anderes. Und aus irgendeinem Grund wurde Angeln in Videospielen auch irgendwann mal zu einem sehr beliebten Minigame, also zu einer Aktivität innerhalb des Videospiels, die ich machen kann.
Ich kenne es vor allem aus den Pokémon-Spielen.
Aus den Pokémon-Spielen. Es gibt's bei Animal Crossing, es gibt's bei Final Fantasy. Wirklich, so viele Spiele geben die Möglichkeit zu angeln. Irgendwie, wenn man drüber nachdenkt, war es nur ein logischer Schritt, bis man auch irgendwann Angeln mit Lovecraft kombiniert hat. Mhm. Dass man da dann aber auch tatsächlich noch schafft, eine Story draufzusetzen, das hat mich überrascht.
Ja, dass du nicht einfach so plötzlich einen großen Alten am Haken hast, sondern dass es dann eben auch wirklich eingebunden ist. Und es gibt eine fortschreitende Geschichte, es gibt ein Mysterium zu lösen. Und man selbst wacht, glaube ich, also man wird, glaube ich, auch in diese Szenerie ein bisschen geworfen. Man ist da auch nicht ganz freiwillig, sondern wird da auch so ein bisschen zu gedrängt, dass man da doch jetzt bitte für die Community fischen gehen soll.
Was kann schon schief gehen?
Ja, ganz genau. Mit so vielen Leuchttürmen ringsherum, die lassen mich jetzt irgendwie nicht mehr los. Ja, aber wenn wir bei lustigen oder verrückten, absurden Cthulhuiden Games sind, hast du da ein Paradebeispiel?
Ja, ich habe eins.
Das war mir schon klar.
Es heißt Click of Cthulhu.
Okay.
Click of Cthulhu ist ein sogenanntes Clicker- oder Idle-Game. Sprich, es ist ein absolut stupides Spiel, wo du eigentlich nur Dinge anklickst. Du musst nicht taktisch überlegen, du musst kein Hirn haben, gar nichts. Du klickst einfach nur. Deswegen eben auch Idle-Game. Es ist sowas, was du zwischendurch machen kannst. Du musst noch nicht mal eine halbe Hirnzelle draufwerfen. Es ist eine Beschäftigung, kein Spiel, wenn man ehrlich ist. Das ist ein Spiel von 2019 aus dem Hause Studio Black Flag. Man kann es im Browser spielen. Und worum geht es? Naja, es ist ein City Builder.
Oh je.
Wo ich als fleißiger Kultist eine Stadt bauen möchte. Sprich, ich muss auch Ressourcen ernten. Und diese Stadt hat eigentlich nur den Zweck, eine bestimmte Art der Ressource zu erwirtschaften, nämlich ältere Zeichen. Oder waren es ältere Zeichen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber wenn ich genug davon habe, kann ich nämlich Cthulhu heraufbeschwören.
Ach ja, wie praktisch.
Und wenn ich ganz ehrlich bin, Jonas, ich habe dieses Spiel auch schon in deiner Anwesenheit gespielt. Nämlich war das zu Zeiten, wo wir noch beide zusammen auf der gleichen Arbeitsstelle gearbeitet haben.
Ach, schön.
Und ich glaube, ich war auch noch fürchterlich verkatert. Und ich musste ja, irgendwo mal zwischen, ich glaube, es war sogar eine Mittagspause und ich wusste mir einfach gar nicht mehr zu helfen. Und dann habe ich eine Runde Click of Cthulhu gespielt. Und es hat mir sehr viel gegeben in diesem Moment.
Ja, also wir tun, was wir tun müssen, um über die Runden zu kommen, oder?
Aber ich bin sicher, du hast auch so ein komplett absurdes Spiel.
Ja, das würde wunderbar, also die würden wunderbar zusammenpassen. denn wenn man bei Click of Cthulhu eine Stadt baut, dann kann man beim Cthulhu-Pub dafür sorgen, diese Stadt auch ein bisschen interessanter zu machen und zu bevölkern. Denn beim Cthulhu-Pub tut man genau das. Man baut einen Pub und bewirtet da ältere Wesen und kann den Pub vielleicht irgendwann zu einem tollen Schloss ausbauen und muss dann irgendwelche anderen Wesen abwehren, die dir deinen Profit an dem Glas Bier nicht gönnen.
Weißt du, es soll niemand sagen, die Lovecraft-Fans hätten keinen Humor.
Ja, absolut. Das war neulich mal im Angebot und ich habe es mir nicht geholt, weil ich mir dachte, boah, es ist schon echt lustig, aber Mann, ich weiß gerade nicht, ob mir die Zeit das wert ist.
Ja, also es gibt schon wirklich sehr, sehr viele skurrile Spiele. Sehr absurde, teilweise auch sehr lustige, ja. Aber.
Auf dem Handy hätte ich mir das vielleicht gegeben. So für Busfahrten oder so. Aber ich glaube nicht, dass ich mich dafür an den Rechner setzen würde, um zu sagen, so, jetzt spiele ich mal eine Runde Cthulhu Pub. Ich will überhaupt nichts gegen dieses Spiel sagen, es sieht echt lustig aus, aber ich
sehe einfach Spielweise.
Nicht. Ja, ich sehe einfach nicht, dass das passiert wäre.
Da fällt mir aber ein, wo du das gerade sagst. Es gibt auch viele Wimmelbilder mit Lovecraft-Bezug. Wimmelbilder sind ja nochmal so ihr ganz eigenes Ding. Das ist auch wieder so eine sehr casual Spielweise. Also geht auch so langsam wieder in Richtung von Idle Game, wo man einfach nicht viel Hirn investieren muss. Die haben eine ganz grundlegend strukturierte Handlung und das auch noch nicht lange, dass da überhaupt eine Handlung erzählt wird. Ja, und ansonsten sind es halt hübsch gestaltete Bildschirme, wo ich Dinge drauf anklicken kann. Da gibt es auch einige mit Lovecraft-Bezug, habe ich überrascht festgestellt.
Und das klingt ja tatsächlich ganz, ganz lustig, so fürs Handy oder fürs Tablet oder so.
Das sind auch Sachen, die kann man gut mit Freunden spielen, wenn man sich währenddessen eigentlich unterhalten möchte.
Ah, perfekt, ja. Also, wir haben das jetzt nicht während des Podcasts gespielt, falls es jetzt der ein oder andere denken würde.
Ja, aber ich glaube, das ist so. Das sind die skurrilen Dinge, die mir auf Anhieb einfallen.
So, das war auch was ich unbedingt noch reinbringen wollte, weil mich das doch einfach so ein bisschen sprachlos gemacht hat. Zum Abschluss würde mich aber noch interessieren, was du für eine Spieleempfehlung hast, wenn wir in dem Bereich Cthulhuide Spiele sind. Im allerweitesten Sinne, wir haben jetzt einige Sachen besprochen, die auch in sehr unterschiedliche Richtungen gehen. Aber wenn du so aus dem ganzen Kosmos der Lovecraftschen Spiele im weitesten Sinne was rausnimmst, was wäre da deine Empfehlung, was auf jeden Fall mal gespielt worden sein sollte?
Das ist eine schwierige Frage, weil sie ein bisschen davon abhängt, was so die Spielgewohnheiten der jeweiligen Leute sind. Das allererste, was mir einfällt, ist Bloodborne, weil es eben für mich eine sehr tolle Erfahrung war. Gleichzeitig weiß ich, dass es eben aufgrund seines Schwierigkeitsgrads für viele Leute einfach nicht zugänglich ist. Deswegen lande ich dann schnell bei so einem Point-and-Click-Adventure wie Dreams in the Witch House, dieses neue Point-and-Click-Adventure im Retro-Gewand, weil das dann eben wieder auf die Rätsel sich konzentriert, gleichzeitig auch auf eine bekannte Lovecraft-Erzählung direkt Bezug nimmt. Und es hat den Vorteil dadurch, dass es eben ein neues Spiel im Retro-Look ist. Man spielt es und man denkt sich, boah, ja, Mensch, das sieht aus wie die Point-and-Click-Adventures von damals, wie aus den 90er Jahren, aus den 80er Jahren. Das ist es aber nicht. Das heißt, es spielt sich heute so, wie wir uns dran erinnern, dass sich die früher gespielt hätten.
Ja.
Während wenn man dann sowas wie Shadow of the Comet heute nochmal spielt, stellt man fest, dass das eben gar nicht so eine schöne Spielerfahrung ist.
Ja, das ist super wichtig, dass solche Retro-Spiele so tun, als würden sie sich so spielen wie früher, aber das eben nicht tatsächlich machen.
Ich vermute, was vielleicht am ehesten so den breitesten Geschmack treffen könnte, also sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, das könnte das Spiel Call of Cthulhu von 2018 aus dem Hause Cyanide sein, was eben ähnlich wie Shadow of the Comet und Prison of Ice auch zur Chaosium-Lizenz gehört, also zu dem Verlag, der in den USA auch das Rollenspiel Call of Cthulhu rausbringt.
Ja.
Weil das ist so ein Adventure, was eben viele Rollenspielelemente, wie wir sie aus dem Pen and Paper kennen, aufgreift und in eine Geschichte, wie sie von Lovecraft hätte sein können, einbaut. Das Spiel ist, wenn ich heute drüber nachdenke, an vielen Stellen ein bisschen nichtssagend, weil es eben nicht diese innovativen Ansätze hat, die ich nun mal gerne hätte. Das ist aber wieder meine sehr subjektive Sichtweise.
Ja.
Und ich weiß, dass ich es damals durchaus als einen kurzweiligen Zeitvertreib wahrgenommen habe. Also ich würde behaupten,
das ging mir auch so.
Das ist einfach ein schönes Spiel, um mal den großen Zeh da reinzutauchen.
Stimmt, ja. Da kriegt man einfach schöne Eindrücke und Einblicke. Ich würde bei mir, glaube ich, jetzt auch, weil ich habe es ja jetzt vor kurzem erst gespielt, wie gerade gesagt, ich würde, glaube ich, tatsächlich Dagon empfehlen, weil das eine schöne Verschränkung bietet, eben von sehr begrenzten Spielmechaniken. Aber das gibt für Menschen, die die Geschichte schon kennen, gibt das nochmal einen etwas anderen Ansatz dazu. Und im Zweifel auch für Menschen, die die Geschichte noch nicht kennen oder vielleicht auch noch gar nichts mit Lovecraft zu tun haben, gibt das aber auch einen guten Einblick. Weil sie sind sehr eng mit der Geschichte verbunden, aber in einem Medium, das da sehr zugänglich ist. Wenn da noch eine VR-Brille vorhanden ist, schön, aber das kann man jetzt auch nicht unbedingt erwarten. Aber ich habe es ja ausprobiert, es spielt sich auch am Bildschirm sehr gut. Ich würde dabei nur das Licht ausmachen.
Guter Tipp.
Ja, und das Licht ausmachen ist, glaube ich, auch unser Punkt.
Schöne Überleitung.
Ich glaube, wir können es für heute hier zusammenpacken und haben uns sehr gut über die über cthulhoide Spiele unterhalten, haben einen kleinen Einblick gegeben. Vielleicht gibt's irgendwann auch mal noch was Ausführlicheres. Zu Bloodborne könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Vielleicht haben wir irgendwann auch mal beide Dredge gespielt oder so. vielleicht gibt's dann auch Let's Plays hier auf dem DLG-Radio, aber das, da will ich jetzt nicht zu viel versprechen. Ja, vielen Dank, dass du hier mit mir abgetaucht bist in die cthulhoiden Videospiele.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, immer wieder gerne. Und dann auch an euch da draußen. Habt noch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen und bis demnächst.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.